Vielen lieben Dank, Patricia und Albert, für dieses beeindruckende Anspiel, das uns hineinnimmt in das Thema, um das es heute geht. Ich gehe gleich später noch einmal auf das Anspiel ein, möchte aber anknüpfen an letzte Woche. Wir machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, bei der Predigtreihe FAQ Gebet. Frequently Asked Questions heißt es auf Englisch, also auf Deutsch. Häufig gestellte Fragen zum Thema Gebet. Und letzte Woche haben wir uns mit der ersten Frage beschäftigt, nämlich mit der Frage, warum soll ich beten? Meine Antwort war, weil ich persönlich es selbst brauche. Also wenn ich mich für ein Leben mit Gott entschieden habe, dann ist das natürlich die Voraussetzung dafür. Dann brauche ich das Gebet, um mit ihm in Beziehung zu leben. Das Gebet ist ein Beziehungsgeschehen. Das Gebet ist der Türöffner zu Gott hin. Das Gebet ist deswegen keine Pflicht. Und das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Das habe ich letzte Woche schon getan. Ich muss nicht beten. Es ist keine Pflicht, sondern es ist Gottes Einladung. Gott lädt mich, Gott lädt uns ein, ganz bei ihm zu sein. Und wer betet, der nimmt diese Einladung an. Und das ist ja dieses unglaubliche Geschenk, das Gott uns da macht. Er hat uns Redeerlaubnis erteilt. Dieses schöne Wort, das griechische Paresia. Das heißt, wir müssen bei ihm nicht erst einen Termin machen. Wir müssen nicht warten, bis er uns anhört. Nein, jederzeit darfst du zu ihm kommen. So wie du bist, mit allem, was dich bewegt. Und seine Zusage an uns ist, er wird uns niemals abweisen, egal wie banal unser, dein und mein Anliegen auch ist. Seine Tür steht für uns jederzeit offen. Das ist Glauben, dass ich mit allem also zu Gott kommen kann und dass ich keine Geheimnisse mehr vor ihm haben muss. Er streckt mir seine Hand entgegen und beten bedeutet, seine ausgestreckte Hand zu ergreifen und mich ihm völlig anzuvertrauen. Und deshalb, und das ist das Resümee der letzten Woche, wenn du betest, dann bete nicht, weil du musst oder weil irgendjemand es von dir erwartet, auch nicht, um irgendwie Gottes Gunst zu verdienen, weil Gott unser Gebet überhaupt nicht braucht. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen, keine Frage, aber er ist nicht angewiesen darauf. Nein, wir brauchen es zu beten, weil Beten unsere Verbindung zu Gott ist. Jesus selbst ist uns ja das größte Vorbild. Er war ein Beter durch und durch. Immer wieder lesen wir, wie er alles liegen und stehen lässt, um sich ins Gebet zurückzuziehen, um Zeit mit seinem Vater im Himmel zu verbringen, um sein Herz immer wieder in Gleichklang mit dem Vaterherz zu bringen, um sich immer wieder seiner Liebe und Nähe bewusst zu machen, um immer wieder loszulassen, was ihn bedrückt, was ihn schmerzt. Und Jesus war ein Mensch, ganz Mensch. Und deshalb kann er nachempfinden, was wir erleben und was uns bedrückt und was uns schmerzt. Und deshalb brauchte er regelmäßig diese Beziehung zum Vater, um immer wieder auch alles loszulassen, was ihn bedrückt. Um sich trösten zu lassen, um sich mit dem Frieden seines Vaters erfüllen zu lassen. Er sagte, ich und der Vater sind eins. An einer anderen Stelle ergänzt er, und ohne meinen Vater kann ich nichts tun. Und deshalb brauchte er diese ständige Verbindung zu seinem Abba im Himmel. Das ist Beten, mit Gott eins werden und sich ganz von ihm abhängig zu machen. Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet. Das Gebet war nicht nur ein Teil seines Lebens, eine tägliche Disziplin, die man so erfüllt, morgens, mittags, abends. Nein, das Gebet war sein Leben. Er brauchte es wie die Luft zum Atmen. Und wenn Jesus selbst es so sehr brauchte, wie viel mehr brauchen wir es? Eines Tages kommen die Jünger also zu Jesus und bitten ihn, Herr, lehre uns beten. Und sie haben Jesus die ganze Zeit beobachtet, haben ihn über die Schultern geschaut, haben sich gefragt, woher kommt seine Kraft? Woher kommt seine Weisheit, dass er all diese großartigen Dinge tun kann? Woher kommt das alles, was ihn ausmacht, sein Leben und Wirken? Und sie erkannten, sein Geheimnis ist sein Gebetsleben. Und jeden Tag sahen sie und erlebten sie, welche Auswirkungen seine Gebete hatten. Und deshalb kommen sie zu Jesus und sagen: Meister, das, was du da hast, das wollen wir auch. Lehre uns beten. Zeig uns dein Geheimnis. Man könnte sich über diese Bitte wundern. Warum? Sie wissen doch, wie man betet. Als Juden sind sie in einer reichen Gebetstradition groß geworden. Jeden Tag haben sie gebetet. Wieso fragen sie also Jesus oder bitten ihn: Herr, lehre uns beten? Ihr Lieben, ich kann die Jünger ganz genau verstehen. Ich bin auch mit Beten groß geworden. Ich komme aus einer Familie, da wurde jeden Tag gebetet. Ich selbst habe von klein auf gelernt zu beten. Aber ihr Lieben, das heißt noch gar nichts. Da kann das Umfeld noch so fromm sein. Man kann jeden Tag beten. Aber wenn man nicht versteht, was Beten bedeutet, nämlich, dass es um die gelebte Beziehung zu Gott geht, dann bleiben die Gebete leere Floskeln. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, wie viele Gebete habe ich einfach so husch, husch runtergeleiert, ohne mir überhaupt Gedanken zu machen, was das bedeutet. Und heute noch erwische ich mich dabei, dass ich oft zwar mit den Lippen bete, aber mit meinem Herz irgendwo ganz anders bin, aber nicht bei Gott. Ich meine, das Schöne ist, dass Gott auch diese Gebete hört. Ja, also er hat damit kein Problem. Er hört alle Gebete und er versteht alle Gebetssprachen. Aber für mich selbst bleibt es dann nur ein Selbstgespräch, weil ich nicht bei Gott bin. Und damit sind wir bei der Frage, um die es heute geht, nämlich: Wie kann ich beten? Wie kann ich beten, sodass mein Gebetsleben lebendig und kraftvoll ist und nicht nur einfach eine tote Routine? Weil genau danach haben die Jünger sich gesehnt. Sie haben gesehen, wie Jesus betet. Und sie haben gesehen, was das Gebet mit ihm gemacht hat. Und dass das Gebet so völlig anders war als das, was sie bisher kannten. Und deshalb bitten sie ihn: Zeige uns, wie du betest, verrate uns dein Geheimnis. Wir wollen auch so beten wie du. Und dann bringt Jesus ihnen das bekannteste aller Gebete bei. Wir haben das gerade zusammen gebetet, das Vaterunser. Und ich habe mich gefragt, wieso antwortet Jesus hier auf ihre Bitte mit dem Vaterunser? Was ist an dem Gebet so besonders? Und was sagt das Vaterunser über sein Gebetsleben? Geht es hier um die Formulierungen? Also aus sprachlicher, aus theologischer Sicht ist das Gebet sicherlich beeindruckend. Es ist kurz und kompakt. Es führt in die Anbetung, spendet Trost. Es hat eine so starke Tiefe und auch Schönheit. Aber letztlich ist das Vaterunser auch nur eine Aneinanderreihung von Worten und am Ende steht ein Amen. So wie jedes andere Gebet auch, das wir beten. Aber wenn es nicht um die Formulierung geht, worum geht es dann? Hat das Gebet vielleicht eine ganz besondere Wirkung, wie so ein Rezept, das ich verschreibe? Bete morgens 5-mal das Vaterunser, mittags 3-mal Psalm 23, abends 4-mal das hohepriesterliche Gebet. Also völlig absurd, diese Vorstellung. Das Gebet ist ja kein Zaubermittel. Ich kann mir damit nichts herbeizaubern. Aber oft haben wir ein magisches Verständnis vom Gebet. Als Jesus seinen Jüngern das Vaterunser beibrachte, ging es ihm nicht um die Formulierungen, es ging ihm nicht um die Methode. Auch nicht um die Gebetsform, ob kniend, stehend oder sitzend, mit erhobenen oder gefalteten Händen. Und bitte nicht falsch verstehen, Formen und Worte sind wichtig, aber beim Gebet nie das Entscheidende. Entscheidend ist, zu wem wir beten. Darum geht es beim Gebet, nicht um das Gebet selbst, sondern um den, zu dem wir uns wenden, wenn wir beten. Und wenn ich das Vaterunser in der denkbar schönsten und in der erhabensten Form bete, aber dabei nicht bei Gott bin, dann ist es alles eine nette Performance, aber mehr auch nicht. Aber leider machen wir gerade so diese Formen gerne mal zum Maßstab der Dinge, wie wir es gerade hier im Anspiel gesehen haben. Und deshalb, da beziehe ich mich auf das Anspiel, da streitet man dann über die richtige Bibelübersetzung. Und ich sage euch, die Luther 85 ist die einzig wahre, weil schon Jesus daraus gelesen hat. Ja, oder man streitet über die richtige Gebetsform, liturgisch gegen frei. Man streitet um die richtige Gottesdienstform. Diese ist christlicher und geistlicher als diese. Und dann sind da ja noch die modernen Lobpreislieder, dieser inhaltsleerer Christenpop hört man dann. Ja, die richtigen, die tauglichen Lieder, das sind die guten alten Kirchenlieder, die sind viel gehaltvoller, hört man dann. Und ich überspitze ein wenig, aber ihr kennt diese Diskussion. Wie oft drehen wir uns um Formen, aber nicht um Gott? Und du kannst die schönsten Gottesdienste besuchen, du kannst die besten Predigten hören, du kannst die inhaltsreichsten Anbetungslieder singen, du kannst die tiefsinnigsten Gebete sprechen und trotzdem leer bleiben. Warum? Weil es nicht um äußere Formen geht, sondern um eine Herzenshaltung. Du kannst die langweiligsten Gottesdienste besuchen, eine lateinische Messe, wo du nichts verstehst, die fürchterlichsten Predigten hören, die schrecklichsten Anbetungslieder singen, die banalsten Gebete sprechen und gehst trotzdem erfüllt und verändert nach Hause. Warum? Weil du ein offenes Herz hattest und dem Höchsten höchstpersönlich begegnet bist. Und auf diese Begegnung, liebe Gemeinde, kommt es an. Und für diese Begegnung mit Gott gibt es eine ganz grundlegende Herzenshaltung. Und damit komme ich zum wichtigsten Aspekt des Gebets. Davon bin ich überzeugt. Alles andere beim Gebet ist Nebensache. Aber es geht um diese eine Herzenshaltung, um die es geht. Und ohne diese Herzenshaltung werden wir nicht zu Gott vordringen. Es ist die Haltung, in der David in Psalm 63, Vers 2 betet. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Und dann ist es diese Herzenshaltung, auf die Gott Folgendes verspricht, Jeremia 29, 13 und 14. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Und Jesus hat die Herzenshaltung einmal so formuliert: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Mit anderen Worten, suche zuerst Gott. Vor allem anderen in deinem Leben, was dich ausmacht, was dir wichtig ist, suche zuerst Gott. Ihr Lieben, das ist Beten auf den Punkt gebracht. Beten ist die Suche nach Gott. Ich finde, das ist eine wunderschöne Definition fürs Beten. Beten ist die Suche nach Gott. Und es ist dabei völlig egal, auf welche Art und Weise wir beten, ob wir das Gebet rappen oder in der Luther, ich weiß nicht, Anno was, vorgelesen. Es gibt da kein christlich oder unchristlich, es gibt kein geistlich oder ungeistlich, solange wir dabei Gott von ganzem Herzen suchen. Bei uns zu Hause gibt es eine ganz typische Situation. Ich sitze oben im Schreibzimmer, im Arbeitszimmer und arbeite und meine Frau ist irgendwo im Haus unterwegs. Und wenn ich also ein Anliegen habe und mit meiner Frau sprechen möchte, sitze ich also oben im Arbeitszimmer und meine Frau ist irgendwo im Haus unterwegs. Wenn ich jetzt also oben am Arbeitszimmer sitze und einfach anfangen würde, mit meiner Frau zu sprechen, obwohl sie irgendwo im Haus unterwegs ist, ihr könnt euch vorstellen, was für eine absurde Situation das ist. Von außen betrachtet würde man meinen, führst du Selbstgespräche, weil Romy ja in dem Moment gar nicht bei mir ist. Sie hört mich nicht und sie kann nicht auf mein Gespräch reagieren, antworten. Ich muss also aufstehen, die Treppe runtergehen, sie beim Namen rufen, und dann hören, aus welcher Richtung sie antwortet, um sie zu finden. Oder ich nehme das Handy, das passiert auch ganz oft, und rufe sie an, obwohl sie irgendwo im Haus unterwegs ist. Oder ich könnte ihr eine Brieftaube schicken mit der Nachricht, ich muss mal kurz mit dir sprechen. Ihr Lieben, mit diesem Beispiel möchte ich Folgendes deutlich machen. Ich habe ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um mit meiner Frau ins Gespräch zu kommen. Die zwischenmenschliche Kommunikation bietet uns einen unglaublichen Reichtum an. Sie ist vielschichtig, sie ist bunt. Da geht es nicht nur ums Reden und Zuhören, es geht um Gestik und Mimik. Dazu kommen unsere Emotionen, unsere ganze Wahrnehmung mit allen Sinnen. Wir riechen, wir schmecken, wir fühlen, wir sehen, wir hören. Wir sind wahre Kommunikationswunder. Aber egal, wie ich mit Romy kommuniziere, alles beginnt damit, ich muss sie zuerst suchen, ich muss zuerst mit ihr in Kontakt treten, ich muss zuerst mein Herz und meine ganze Aufmerksamkeit auf sie richten und dann brauche ich ihr Herz und ihre Aufmerksamkeit. Und erst dann, sozusagen, wenn die Leitung steht, kann ich mit ihr kommunizieren. Und ihr Lieben, genau so ist es mit dem Gebet. Das Gespräch mit Gott hat unglaublich viele Facetten und Spielarten. Im Gebet kann ich reden, zuhören, danken, flehen, singen, tanzen, rappen, schweigen, lachen, weinen, schimpfen, diskutieren, schmollen, staunen, genießen, um Hilfe rufen und so weiter. Dazu kommt die ganze Bandbreite meiner Emotionen, meiner Wahrnehmungen. Und dann kann ich überall und jederzeit mit Gott sprechen, auf dem Fahrrad, im Bus, bei der Arbeit, im stillen Kämmerlein, hier und da das Stoßgebet. Ich selbst liebe es, dazu in den Wald zu gehen, weil in der Natur fühle ich mich Gott in einer ganz besonderen Weise verbunden, weil er mir da auf Schritt und Tritt begegnet. In den vielen Gerüchen, in den vielen Geräuschen, in der Pflanzen- und in der Tierwelt. Gestern erzählte mir jemand, dass er aus beruflichen Gründen sehr viel mit dem Auto unterwegs ist. Er nutzt die Autofahrten, um zu beten, macht sich Lobpreismusik an und begegnet so unterwegs Gott. Ihr Lieben, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, mit Gott zu kommunizieren. Und je breiter meine Gebetspalette, desto lebendiger und kraftvoller ist mein Gebetsleben. Davon bin ich überzeugt. Weil ich dadurch ganz unterschiedliche Seiten Gottes entdecke. Ihr Lieben, Monotonie ist der Killer jeder lebendigen Kommunikation. Wie langweilig und öde wird es in der Ehe, wenn es irgendwann nur noch darum geht, bring mal bitte den Müll raus. Genauso langweilig und öde ist das Gebet, lieber Gott, dasselbe wie gestern, Amen. Und deshalb möchte ich dir Folgendes mitgeben. Wenn du dich nach einem lebendigen Gebetsleben sehnst, dann nutze die ganze Vielfalt des Gebets. Sei kreativ, experimentiere herum, mach dich auf die Suche, sei offen für neue Gebetsformen, probiere dich aus. Jeder kommuniziert anders. Und deshalb muss jeder auch seine eigene Gebetssprache entdecken. Und wenn dir manche Gebetsformen überhaupt nicht zusagen, dann lass es bleiben. Zwinge dich nicht zu Gebetsarten, die dir einfach nicht liegen. Eine Grundregel des Gebets lautet, bete so, wie du bist und kannst und nicht so, wie du nicht bist und kannst. Und wenn du kein Sänger bist, dann musst du keine Lobpreismusik machen. Und wer Anregungen sucht, verschiedenster Art zum Thema Gebet. Dem empfehle ich dieses Buch Beten schlicht und einfach. Das ist vom Bund FEG rausgegeben. Das ist das Jahresthema 2020. Also nächstes Jahr geht es beim Bund ganz stark ums Gebet. Und dieses Buch ist eine Schatzkiste voller Anregungen, voller Ideen. Es gibt es am Büchertisch. Also wenn du dich mit dem Thema beschäftigen willst, verschiedenste Art und Weisen kennenlernen willst, empfehle ich dir dieses Buch. Aber und damit komme ich zum Schluss. Jedes Beten beginnt damit, Gott von ganzem Herzen zu suchen. Das ist das Geheimnis eines lebendigen Gebetes. Nicht die Formen, nicht die Stile, nicht wo, wann, was, wie, sondern das ist die Grundhaltung, um die es geht, dass ich Gott von ganzem Herzen suche, dass ich mir bewusst mache im Gebet, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe. Dass ich mich voll und ganz auf Gott ausrichte, dass ich mein Herz, mein Leben ihm öffne, dass er kommt, mein Leben greift und mein Leben mit sich selbst erfüllt. Und erst wenn diese Leitung steht, kann ich mit ihm reden. So wie ich das mit meiner Frau gerade deutlich gemacht habe. Erst wenn ich sie gefunden habe, kann ich mit ihr ein Gespräch beginnen. Ihr Lieben, das war Jesu Geheimnis. Sein ganzes Leben war eine Suche nach Gott. Und diese Suche hat er seinen Jüngern durch das Vaterunser vermittelt. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Sein ganzes Leben war ein Gebet, weil er in allem zuerst immer Gott gesucht hat. Das bedeutet beten. Gott von ganzem Herzen zu suchen. Jeden Tag, in jeder Lebenslage. Und das Ziel ist, dass die Suche nach Gott zu meiner grundlegenden Lebenshaltung wird. Dass mein Leben selbst eine Suche nach Gott wird. Und wer so lebt, dem verspricht Gott, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Amen.